Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit der Erziehungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin Ines Brock-Harder aus Halle. Sie arbeitet in freier Praxis und begleitet dort Familien, insbesondere Mütter, Väter, Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder, aber auch Jugendliche in den verschiedenen Fragen und Themen rund um die Bindungsentwicklung. Und sie ist jetzt seit über 25 Jahren damit beschäftigt, der Frage nachzugehen, welche Bedeutung hat eigentlich die Geburt für unsere Entwicklung als Menschen, für unsere Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für die weitere Entfaltung unserer Beziehungen in unserem Leben. Sie ist jetzt sehr damit beschäftigt, gerade mit der Frage, was machen aber auch verletzende Erfahrungen ganz am Anfang unseres Lebens, wenn Erschütterungen passieren, wenn Traumatisierungen passieren, wie beeinträchtigt das vielleicht auch die Entwicklung unserer Liebesbeziehungen und was können wir tun, um diese Hindernisse möglichst früh aus dem Wege zu räumen? Genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen und ich freue mich, Frau Harder, dass Sie heute hier sind und dass wir hier dieses Gespräch führen dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Ja, in den letzten Jahren ist ja dieses Thema der Geburt immer bedeutungsvoller geworden. Das hatte ja so eine lange Zeit eine Art Schattendasein im Rahmen der Psychologie. Jetzt in den letzten, ich würde mal rund sagen, 20 Jahren ist ja vor allen Dingen auch die Belastungsdimension der Geburt sehr in den Vordergrund gerückt. Also Verletzungen rund um die Geburt für die Mütter, aber auch für die Kinder, die un- und neugeborenen Kinder. Das hat einerseits eine höhere Bewusstheit und Öffentlichkeit erzeugt, aber auf der anderen Seite vielleicht in anderen Aspekten ein bisschen aus dem Fokus gerückt, nämlich den Gesundheitsaspekten der Geburt. Man könnte sagen, warum ist eigentlich eine gelingende, gute Geburt so wichtig für all das, was danach kommt in unserem Leben? Warum ist es vielleicht eine Art positives Care-Paket, wenn wir eine gute, gelingende Geburt haben? Können Sie uns da mal sagen, was sind da Ihre Beobachtungen als Psychotherapeutin?
Naja, es ist ja letzten Endes eine der zentralen Schlüsselsituationen, die jeder Mensch erlebt. Und die Geburt ist ja das, auf die Welt zu kommen und den Start in ein hoffentlich gelingendes Leben zu markieren. Und erstmal ist es natürlich so, dass normal verlaufende Schwangerschaft, eine selbstbestimmte, auch von Fürsorge und Zuwendung begleitete Geburt natürlich der beste Start in dieses Leben ist. Und das ist ja auch erstmal der normale und natürliche Vorgang, der uns alle begleitet hat am Anfang. Und es eben gekennzeichnet letzten Endes davon, dass Mutter und Kind miteinander letztlich arbeiten. Es ist der erste Autonomieschritt, den wir machen, die erste Selbstwirksamkeitserfahrung, die jeder Mensch macht, weil das Kind, das Neugeborene ja mitarbeitet bei der Geburt und letzten Endes diese Primärdyade zwischen Mutter und Kind ist ja etwas, was wir alle brauchen für unsere gesunde psychische Entwicklung. Dieses Anbinden nach der Geburt, was man ja auch Bonding nennt, wo dann der triangulierende Dritte, also der Vater im Idealfall auch dabei ist. Und dann sind die Bedingungen einfach für ein gelingendes Leben zumindest erstmal gesetzt.
Ja, Sie bringen da ja einen bestimmten Punkt, der sehr bedeutungsvoll ist, nämlich die Dimension der aktiven Geburt. Das heißt, da ist also nicht ein Kind, was irgendwie rausgedrückt wird, das da passiv alles über sich ergehen lässt, sondern Sie sagen Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, da gibt es sowas zum ersten Mal, wo das Kind merkt, so, ich kann diesen Übergang zumindest teilweise mit beeinflussen und auch steuern und ich kann mithelfen und wir machen das als Team zusammen. Wir bringen das quasi zusammen zum Erfolg. Wenn wir jetzt da als Psychotherapeuten mal schauen, bei Menschen, die das jetzt gar nicht haben und ganz wenig erleben durften, da sind ja zum einen die Sektio-Kinder, die Kaiserschnittkinder, aber auch Kinder, die da unterwegs unterbrochen wurden. Gibt es da so einen ersten Blick auf diese Kinder, wo man sieht, ja, denen fehlt genau diese Aktivität und diese Selbstwirksamkeitserfahrung?
Ja, das ist natürlich alles etwas, was im vorsprachlichen Gedächtnis abgespeichert ist. Und da müssen wir tatsächlich noch mal ein kleines Stückchen zurückgehen, auch in die Schwangerschaft hinein. Wir wissen ja, dass es spätestens ab der, also hirnphysiologisch wissen wir, dass es spätestens ab der 24. Schwangerschaftswoche Erinnerungsspuren im Gehirn auch gibt und letzten Endes wir das in einer vorsprachlichen, auch zellulären Erinnerung haben. Und insofern ist es schwer greifbar, weil wir es nicht in Worte fassen können, sondern weil es eher was Körpergedächtnismäßiges ist. Und deshalb finde ich es so spannend, dass es so viele Nachbardisziplinen auch gibt, die sich auch zunehmend damit beschäftigen, die Psychomotorik zum Beispiel, die eben auch sagt, bestimmte Körpermuster, bestimmte Bewegungsmuster sind natürlich auch geprägt von diesen frühen Erfahrungen. Und gerade als Psychotherapeuten ist es für uns natürlich nicht einfach, da einen Zugang zuzufinden, weil es eben etwas ist, was wir nicht so einfach in Worte fassen können.
Okay, wir können ja im weiteren Verlauf des Gesprächs da genau noch mal ein bisschen hinschauen, wie wir überhaupt mit präverbalen, vorsprachlichen Aspekten auch arbeiten können und vielleicht auch manchmal müssen. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, Ihrem neuesten Buch, starke Bindung trotz schwierigem Start, das jetzt gerade im Kürzel Verlag erschienen ist. Da schreiben Sie über die, man könnte sagen, Verteilung von solchen geburtsbelastenden Erfahrungen. Und das waren ja schon erschreckende Zahlen, die ich da auch noch mal so gelesen habe, dass man sagt, so ja, je nach Studienlage 10 bis 30% von Geburten haben traumatisierende Wirkung für die betroffenen Mütter, aber auch Kinder. Wir gehen von bis zu 50% von Gewalterfahrungen aus unter der Geburt für die betroffenen Frauen. Wir alles zusammen. Über 1/4 Million Menschen, die explizit davon betroffen wären, dann von solchen Erfahrungen, das ist ja alles keine marginale Sache mehr, sondern das ist ja quasi in der Mitte der Gesellschaft. Und da stellt sich natürlich für uns jetzt auch die Frage, auch im Feld der Psychotherapie, wann weiß ich eigentlich und wann wissen Sie als Psychotherapeutin, oh, da ist jetzt so eine posttraumatische Belastung von einer Mutter und oder eines Kindes, dass die Beziehungsbildung, die Nähe, das Bonding, wie Sie sagten, ein sicheres Beziehungsgeschehen so schwächt, so belastet, dass wir eigentlich explizit auch über dieses Thema mal reden müssen. Wie kommen Sie dahin?
Naja, tatsächlich ist es so, das haben Sie selber auch schon gesagt, dass dieses Phänomen von Gewalterfahrung unter der Geburt ja auch nochmal ein relativ neu wahrgenommenes ist. Nicht ein neu geschehenes, sondern neu wahrgenommenes ist. Und da sind ja Menschen eben auch sehr unterschiedlich. Also was die eine Frau als übergriffig erlebt, ist für die andere einfach ein normaler Ablauf. Und das ist auch das, was ich ja in meinem Buch ausführe, dass es eben ein sehr individuelles Geschehen, sehr individuelle Wahrnehmung ist. Nichtsdestotrotz muss es natürlich, wenn man es jetzt mal auf die gesellschaftliche Ebene hebt, ein Bewusstsein dafür geben für alle Menschen, die mit dieser Phase zu tun haben. Also insbesondere natürlich die Geburtshelferinnen und Helfer, dass wir sensibel mit den Bedürfnissen der Mütter und natürlich auch mit denen der Kinder umgehen müssen, um eben diese Erfahrung nicht traumatisch werden zu lassen. Und da würde ich gerne noch mal so einen ganz klitzekleinen Ausflug in die Theorie machen, weshalb uns tatsächlich es gar eigentlich in der Psychologie fehlt, so eine Art Konzept für diese frühe Phase zu haben, lag ja daran, dass seinerzeit Freud Otto Rank aus der psychotherapeutischen Gemeinschaft oder psychoanalytischen Gemeinschaft da in Wien ausgeschlossen hat, als er das Thema Trauma der Geburt eingeführt hat. Und da wollte Freud irgendwie gar nicht hingucken. Und deshalb ist das über viele Jahrzehnte überhaupt nicht betrachtet worden. Rank ging noch davon aus, dass jede Geburt traumatisch sei, im Sinne eben dieses zentralen Übergangserlebens. Heute wissen wir, dass natürlich eine normale Geburt, eine natürliche Geburt nicht per se traumatisch ist. Aber es ist eben sehr risikobehaftet und sehr sensibel. Es ist eine der sensibelsten Phasen, die wir erleben. Und Frühtraumatisierungen sind eben auch deshalb so besonders dramatisch. Und vielleicht noch so der Blick auf die hohen Zahlen. Es kann natürlich heilen. Und das ist das, was ich auch in meinem Buch ja immer wieder betone, dass es viele, viele Möglichkeiten und Situationen gibt, wo man sowas eben auch auffangen kann. Und auch ein Kaiserschnitt, wir kommen nachher sicherlich noch mal genauer darauf, kann ein Bonding enthalten, wenn das Kind sozusagen auf die Brust der Mutter gelegt wird und sie eben nicht in einer Vollnarkose ist, sondern nur in einer Periduralanästhesie. Es kann eine Anbindung geben, es kann eine gute Stillzeit geben. Das heißt, viele von diesen frühen Traumatisierungen heilen auch, ich sag mal, von selbst, in Anführungsstrichen, dass eben einfach die Folgeerfahrungen dann das wieder ausgleichen können. Aber bei einigen ist es eben so, dass das nicht ausgeglichen werden kann. Und das ist ja auch der Fokus, den man dann auf die Dysfunktionalität hat, dass eben über Tage, Wochen, manchmal Monate und Jahre eben nicht nachgeholt werden kann, was vielleicht am Anfang schiefgelaufen ist.
Ja, und da würde ich nochmal die Frage von gerade nochmal aufnehmen. Woran merken Sie es jetzt? Also, woran weiß ich als auch professionelle Begleiterin von solchen Prozessen, hier ist etwas im Argen, hier sind Verhaltensauffälligkeit, hier sind Beziehungsprobleme und die sind nicht allgemeiner Natur, sondern die haben auch explizit mit einer Wucht, einer Verwerfung, einer Verletzung, um diesen Raum zu tun. Kann man das so explizit überhaupt fokussieren? Und kann man das so bestimmen, so stark? Oder ist es tatsächlich offen multifaktorielles Geschehen, wo man erst im Laufe der therapeutischen Arbeit hinkommt, da ist wirklich was gelaufen für die Frau, aber auch für das Kind, was so quer sitzt, dass wir uns dem mal ganz explizit zuwenden müssen. Ja, also da steht ja kein Schild dran. Wenn ein Kind zum Beispiel eine klassische Schreiproblematik hat oder das Kind ist sehr kontaktverweigernd oder die Mutter entwickelt immer wieder überbordende Ängste, da steht ja nicht dran, oh, Posttrauma-Reaktion nach Geburt. Das wäre ja so viel einfacher.
Ja, ich bilde ja auch Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutinnen und Therapeuten aus. Und da mache ich eben auch immer wieder darauf aufmerksam, dass eben die Anamnese so wichtig ist, um einfach Dinge auch einordnen und verstehen zu können. Wenn ein Kind zum Beispiel im therapeutischen Raum sehr starke Kontrollbedürfnisse hat, sehr ja, Ohnmacht möglicherweise im Therapeuten auslöst und ja, zerstörerische Spiele spielt oder Dinge darstellt, in Kisten kriecht und nicht herauskommen will und so weiter. Das sind Dinge, die macht das Kind, auch unbewusst natürlich, aber wir können sie nur verstehen und möglicherweise mit der Geburt und dem Geschehen drumherum in Verbindung bringen, wenn wir wissen auf der kognitiven Ebene, was ist da wirklich passiert, ne? Und deshalb ist es, finde ich, eine erste Botschaft auch an Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen und natürlich auch mit Familien zu tun haben, eben nochmal genau hinzuschauen und sich nicht damit zufrieden zu geben, ja, die Geburt ist natürlich verlaufen, keine besonderen Geschichten und ja, möglicherweise ist die Frau oder hat die Frau den einen oder anderen das eine oder andere Defizit erlebt, aber man muss da einfach genauer hinfragen und genauer hinschauen. Und dann kann man, und dann hat man die Möglichkeit, diese beiden Dinge, also das gegenwärtige Erleben, das gegenwärtige szenische Darstellen des Kindes oder Jugendlichen oder auch Erwachsenen, praktisch so rückblickend anders zu verstehen, als man es verstehen würde, wenn man nicht weiß, was um die Geburt herum passiert ist. Und da beziehe ich immer die Schwangerschaft auch mit ein. Es macht auch einen Unterschied, ob ein Kind in der Schwangerschaft sehr willkommen geheißen wird, ob es einen guten Beziehungsaufbau schon in der Schwangerschaft gab, was auch ein Schutzfaktor ist für die Zeit nach der Geburt. Also ich habe auch in meinem Buch immer wieder darauf hingewiesen, dass es letzten Endes rund um die Geburt, also Schwangerschaft, Geburtsprozess an sich und postnatale Phase, dass das natürlich zusammenwirkt.
Ja, und Sie sagen das ja schon jetzt in Ihren Ausführungen, dass diese Anamnese, diese Erhebung von diesen Informationen ja in der klassischen Psychotherapie oftmals eben genau diese frühe Zeit rund um die Geburt auslässt oder ihr nicht die Bedeutung beimisst, die wir, ich glaube, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dem Ganzen so geben würden. Sie haben ja gesagt, es ist wie so eine Art Riecher, ne? Denn man könnte sagen, man muss so ein bisschen schnüffeln und so anfangen, so durch die Textur und durch die Berichte hindurch eine Art Tiefenqualität so mitzubekommen, wo man dann bei ein durch Verwebung von Phänomenen und Berichten der Betroffenen von den Äußerungen der Kinder auf einmal so langsam mit der Nase drauf gestoßen wird, hey, das ist jetzt kein Zufall, dass das Kind sich dauernd überstreckt und die Mama redet jetzt vielleicht über vielleicht eine Geburt und wird ganz aufgeregt dabei. Und jetzt hake ich doch mal nach und frage mal nach, was ist denn da eigentlich genau passiert? Also, das heißt, wenn man diese Fragen nicht stellt, dann bleibt es auch meistens so unterm Deckel, oder? Das wird dann einfach nie Thema. Und ich habe viele Menschen in meiner therapeutischen Ausbildungsarbeit, wo ich höre, die haben nie sich mit diesen Themen wirklich befasst und haben jahrelang Therapie gemacht. Und dieses Thema wurde aber nie angeschaut. Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass so eine fundamentale Erfahrung, die Sie ja auch beschreiben, die so bedeutungsvoll ist, so wenig Beachtung eigentlich findet, über Jahrzehnte ja eigentlich?
Naja, die Peri- und postnatale Psychologie ist eben tatsächlich noch nicht so lange auch beachtet worden, was unter anderem an dem Phänomen liegt, was ich gerade beschrieben hatte, mit der Ausblendung aus der Psychoanalyse. Aber auch ansonsten hat man ja jahrzehntelang auch den Kindern und Neugeborenen nicht eine eigene Wahrnehmung zugeschrieben. Ja, erst Stern hat ja dann den kompetenten Säugling irgendwie transparent gemacht, im Sinne von, dass es eben ganz viel auch von unserer Natur her herausgibt, was das Kind an Signalen aussendet und dass die Eltern lernen müssen, diese Signale zu lesen und zu interpretieren und zu reagieren und eben Bedürfnisse wahrzunehmen und Schreitonalitäten wahrzunehmen und so weiter. Und das gelingt natürlich nur, wenn man sich gut sozusagen aufeinander einschwingen kann. Wenn da irgendwo eine Blockade ist, also angenommen jetzt die Mutter hat eine traumatische Erfahrung unter der Geburt gemacht, dann liebt sie natürlich ihr Kind, aber sie ist auf eine gewisse Art und Weise blockiert, diese Feinfühligkeit, wie wir sie ja aus der Bindungsforschung kennen, zu entwickeln. Ja, und dann, wenn es um sehr kleine Kinder geht, dann ist es immer wichtig, dass es eigentlich um eine Behandlung ja auch der Interaktion geht und der Wahrnehmung untereinander geht. Und später erst ist es so, dass man natürlich die Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenen nochmal mit diesen symbolisierenden Dingen dazu bringt, diese Dinge zu verarbeiten. Es geht ja letzten Endes immer darum, und wir sind ja Traumaverarbeitungswesen, wir Menschen, wir haben Abwehrmechanismen, wir haben gute und dysfunktionale, wir haben die Möglichkeit, Dinge auch im Nachhinein psychisch zu integrieren. Und das ist eben genau das, was dann die wichtige Arbeit ist. Und zu Ihrer Frage zurückzukehren, warum haben wir das so lange überhaupt gar nicht im Blick gehabt? Das ist, glaube ich, auch ein kollektiver Abwehrmechanismus, dass die Medizin eben auch durch ihre sehr auch wertzuschätzenden Fortschritte natürlich auf der anderen Seite manchmal vergessen hat, dass es eben nicht nur eine Somatik gibt, sondern auch eine Psyche. Das heißt, wir haben eben nicht nur das Körperliche, was natürlich wichtig und Basis auch ist, körperlich gesund zu sein, aber auch die Geburtsmedizin hat sich sehr viel auf das konzentriert, was jetzt die somatische Gesundheit betrifft und etwas vergessen, dass es eben diesen psychischen Aspekt daneben genauso gibt und dass der manchmal eben auch so wichtig ist, dass er wiederum auf die Körperlichkeit Auswirkungen hat. Also ich denke, ich bin keine Historikerin, aber all das, was ich weiß, ist, dass das Bewusstsein für die Psyche rund um die Geburt eben sowohl in der Hebammenwissenschaft als auch in der Gynäkologie eben erst vor vielleicht tatsächlich 20 Jahren überhaupt Eingang gefunden hat. Und ja, da haben wir als Psychologen und Psychotherapeutinnen und Therapeuten natürlich noch weiterhin auch zu wirken. Nur ein Beispiel, zum Beispiel Nachgespräche nach der Geburt, eben nicht nur das Gespräch mit dem Geburtshelfer im Sinne von, ich habe dann die Kanüle angelegt und das Medikament gegeben und weil die Herztöne da, haben wir das gemacht und so ist praktisch die Geburtsnachbesprechung, sondern das Erleben. Wie ist es Ihnen denn gegangen und was haben Sie erlebt? Und dass einfach die Möglichkeit so einer Aufarbeitung schon direkt nach der Geburt passiert, wäre für mich ein so ein zentrales Plädoyer, dass es eigentlich in jeder Geburtsklinik eine Psychologin oder Psychologen geben müsste, der über die Wochenstation geht und Gespräche anbietet.
Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Die gelingenden Bindungserfahrungen sind ja zwingend verbunden mit der Fähigkeit, auch diese Fein- und Körpersprache des Kindes zu lesen, intuitiv auch auszulesen. Darüber wissen wir ja mittlerweile sehr viel. Jetzt nochmal die Frage zurück, was macht denn so eine Verletzung in der Geburt, also auch eine psychische Belastung und Überforderung der betroffenen Mütter, eigentlich für eine Wirkung, dass das nicht mehr so rund läuft? Warum ist das so fundamental bedeutungsvoll, dass Geburtstraumatisierungen dann letztlich verhindern oder mindestens störend einwirken auf diese Beziehungsbildung zum Kind, gerade in der ersten Zeit, wo die Körpersprache ja so im Vordergrund steht?
Naja, wir haben es ja oft auch viel mit Projektionen zu tun. Ne? Das heißt, gerade wenn ich so Ohnmachtserfahrungen habe, wenn ich Übergriffigkeit erlebt habe, dann ist es ja so, wie verarbeite ich das? Und das kann eben passieren, auch über eine Projektion, dass es mehr oder weniger auch auf das Kind übertragen wird. Dann im Sinne von, ich wehre nicht das Kind ab, aber ich gebe dem Kind indirekt an Anführungsstrichen die Schuld irgendwie, dass ich auch in diese Situation gekommen bin. Manchmal sind auch eigene biografische Erfahrungen, die reaktualisiert werden dadurch. Wir haben die Gespenster im Kinderzimmer, das heißt, die eigenen Erfahrungen als Säugling, als Kleinstkind sind überlagert und das kann eben zu einer Störung der Mutter-Kind-Beziehung führen. Und wenn es dann eben nicht einen guten, ausgleichenden und feinfühligen Vater gibt, dann ist es tatsächlich für die frühe Entwicklung des Kindes schwierig, wenn es keine adäquaten Spiegelungen bekommt, wenn also seine Affekte nicht gut gespiegelt werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu sehr in der Theorie sind, aber es ist einfach für ein Kind existenziell wichtig im ersten Lebensjahr, seine eigenen Gefühle verstehen zu lernen. Und das kann es eben nur über ein spiegelndes Gegenüber, also ein Gegenüber, was mitfühlt und mitempfindet und nicht irgendetwas projiziert, was gar nichts mit dem Kind selbst zu tun hat.
Heißt ja letztlich, dass vielleicht der Schatten von diesen schweren Erfahrungen die Betroffenen so stark in Mitleidenschaft ziehen, dass ich dann als betroffene Mutter vielleicht gar nicht so ohne Wenn und Aber mich zur Verfügung stellen kann, weil ich mit anderen Dingen quasi innerlich beschäftigt bin und dann auf einmal ein Schreien eines Babys nicht nur ein Wunsch nach Nähe und Hunger ist, sondern vielleicht auch als Angriff oder als Ablehnung erfahren wird. Ich glaube, das ist ja, so höre ich ein bisschen das, was Sie vielleicht mit dem Wort Projektion auch meinen, dass dort also innere Erfahrungen, die ursächlich vielleicht an diesem vielleicht auch herausfordernden Geburtsgeschehen dann erlebt wurden, letztlich dann auch das Kind überlagern und auf einmal ein gefährliches oder bedrohliches Kind erlebt wird, das faktisch gar nicht bedrohlich ist, das einfach nur in meiner innerpsychischen Wahrnehmung so erfahren wird. Ne? Und ja, und das würde ja erklären, dass jemand, der so quasi in seinem Stress, der vielleicht auch in der Geburt seinen Anfang hatte, stecken bleibt, das ist natürlich keine besonders gute Voraussetzung. Das macht die Sache sehr schwierig, um das Ganze in Fluss zu kriegen und in Gang zu kriegen. Dann wäre ja die nächste Frage, brauchen wir doch eigentlich möglichst zügig irgendwas, um diese Hindernisse aus dem Wege zu räumen, oder?
Naja, Eltern sind ja heutzutage in unserer Gesellschaft oft sehr alleingelassen, auch in dieser ersten Phase. Und ich bin auch ein Fan davon, Familie als größere Gemeinschaft zu verstehen und nicht nur als die kleine Kernfamilie. Und das ist ja auch das, was letzten Endes das Überleben des Menschen überhaupt ja ermöglicht hat, dass wir eben ein Netzwerk haben und ein familiäres Netzwerk, möglicherweise zusätzlich auch noch ein soziales Netzwerk. Und dass, wenn eben Menschen mit diesen Traumatisierungen am Anfang des Lebens nicht allein gelassen werden, sondern vielleicht eine ausgleichende Großmutter, Tante, ein Onkel, auch ältere Geschwister, also wenn einfach Menschen um das Baby herum sind, die eben nicht diesen Projektionen unterliegen, die nicht diese Berührungsängste oder diese Schwierigkeiten in der Interaktion haben, dann kann das Kind das ja aufsaugen für sich und eben im Sinne von so einer Art Pufferfunktion, ja, auch von anderen Menschen erfahren. Und das entlastet und erleichtert es natürlich auch wiederum der traumatisierten Mutter oder auch dem Vater, da müssen wir auch nochmal drüber reden, was die Väter betrifft, dass sozusagen für sich auch zu verarbeiten. Und natürlich sind wir beide und viele andere Fachkräfte unterwegs, die auch Hilfsangebote geben, aber die erreichen natürlich nicht alle Menschen.
Die Frage ist ja so, die wir jetzt ja eigentlich behandeln, ist immer noch, wann kippt das Ganze eigentlich in schwieriger? Und wann können wir andersherum fragen, wann sagt zum Beispiel jetzt eine Mutter und auch ein Vater, wann sagen die, das war eigentlich gut, das war für mich und zwar auch stimmig im stimmigen Erleben, das ist eigentlich eine gute Erfahrung gewesen. Und da haben wir ja lange gedacht, naja, wahrscheinlich ist die Schmerzintensität und das Schmerzerleben so ein ganz entscheidender Faktor, der darüber entscheidet, ob ich das als eine angenehme oder gute Erfahrung erlebe. Und wir wissen, dass es heute nicht so ist. Da würde ich gerne mit Ihnen nochmal drüber sprechen. Da sind andere Faktoren, wo wir heute wissen, die sind bedeutungsvoller für das nach retrospektive Bewerten von einer guten Geburt. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was darüber. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch.
Ja, Sie haben es gemerkt, ich habe schon mit dem Kopf geschüttelt. Es ist eben nicht die Schmerzintensität oder Wahrnehmung, die das Geburtserleben als positiv oder negativ gekennzeichnet, sondern es sind eben tatsächlich eher psychologische Faktoren. Also fühle ich mich selbst oder fremdbestimmt, ohnmächtig oder wirkmächtig, ernst genommen oder nicht ernst genommen, gut empathisch begleitet oder nicht begleitet. Das heißt, alleingelassen oder mitgenommen, ja. Das heißt, es sind also das subjektive Wohlbefinden hängt wesentlich davon ab, und das ist inzwischen gut erforscht, inwiefern ich meine Bedürfnisse erfüllen konnte in dieser schwierigen Geburtsarbeit als Frau, ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, aber es wäre mir lieb, das nochmal zu ergänzen mit dem Erleben des Vaters, der ja nicht diese körperlichen Schmerzerfahrungen hat, sondern der ja das Mitleiden hat, der ja auch kein neutraler Begleiter ist, sondern der ja auch emotional extrem involviert ist und auch traumatisiert sein kann, wenn er Dinge erlebt, die seiner Frau und möglicherweise auch seinem Kind geschehen, die ihn psychisch überfordern. Und Traumatisierungen sind ja letzten Endes nur dann psychopathologisch, wenn sie so eine starke Reaktion auslösen, dass ich nicht mehr weiß, wie ich mit dieser Situation umgehen kann und letzten Endes meine ganzen Strategien, wie ich Probleme löse, nicht mehr ausreichen und ich deshalb in so eine extreme Ohnmacht- und Ausgeliefertheitssituation komme. Und das kann natürlich den Vätern genauso passieren, auch wenn sie den körperlichen Schmerz nicht haben.
Ja, das bedeutet ja, dass dieser Faktor, ich kann selber mitmachen, ich bin handlungsfähig, ich kann autonom auch ein Stück weit in Verbindung mit den Fachkräften auch mitgestalten. Das scheint ja wohl ein ganz entscheidender Punkt zu sein. Ich werde gehört mit meinen Bedürfnissen und da gibt es die hinreichende Resonanz. Wenn das so wichtige Faktoren sind, dann stellt sich natürlich eigentlich die Frage, was heißt es eigentlich auch für die Aus- und Fortbildung der Fachkräfte? Worauf müssen die eigentlich mehr achten, ne? Was ist da Ihre Beobachtung eigentlich? Wenn Sie haben ja nun auch viel mit solchen Mismatches zu tun in der Arbeit, wo es schiefgelaufen ist. Was bräuchte es dort eigentlich von der fachlichen Seite, der medizinischen Seite, ob das die Hebamme, ob es die begleitende Ärztin ist, ob es der Anästhesist ist? Um diesen Punkt, den Sie jetzt gerade so herausgestrichen haben, nämlich eine Art von Kontrollfähigkeit über die Situation auch zu haben, herzustellen.
Naja, man könnte jetzt sagen, es wäre gut, wenn all diese Fachkräfte eben auch psychologisch geschult wären und überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür hätten, dass es diese ganzen psychologischen Faktoren gibt und dass die eben sehr wirkmächtig sind. Ja, und würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen. Es gibt ja so ein Mindset, was auch die Menschen mitbringen. Also das heißt, eine schwangere Frau, auch ein werdender Vater, haben ein bestimmtes Mindset im Sinne von, ich gehe da natürlich ran, also natürliches Mindset, ich habe Vertrauen in mich, meinen Körper, die natürlichen Abläufe und kann mich sozusagen verlassen und vertraue sozusagen in den natürlichen Prozess. Und dann gibt es die Menschen mit dem medizinischen Mindset, die eben sehr fokussiert sind, was ja auch in der Gesellschaft sehr forciert wird durch die ganze Schwangerenvorsorge, die ja sehr medizinisch überlagert ist. Ich gebe mich in die Hand von anderen, die wissen besser, was gut für mich ist. Nicht ich spüre, wie es meinem Kind geht, sondern auf dem Bildschirm steht, wie es meinem Kind geht, ja. Und die brauchen natürlich auch ein unterschiedliches medizinisches Personal. Also es gibt durchaus die Menschen, die sich auch ohne psychisch daran zugrunde zu gehen, gut in Anführungsstrichen ausliefern können, weil sie einfach sagen, okay, ich gebe mich jetzt in das medizinische System und die wissen schon, was richtig ist und die machen schon alles und dann bin ich auch irgendwie zufrieden damit. Ja, das heißt, es ist immer mitbestimmt von beiden Seiten. Das heißt, was bringt der Mensch, der praktisch in die Geburt hineingeht, was bringt der mit und was spürt und kann und interpretiert die Fachkraft, das medizinische Personal, die Hebamme und so weiter. Wie interpretiert sie das und wie geht sie darauf ein? Und deshalb ist das so ein individueller Prozess und wir bräuchten aber um auf Ihre Frage einzugehen, im Ausbildungskontext von Fachkräften, die mit der Geburt beschäftigt sind, mehr Bewusstheit für diese psychologischen Phänomene, die eben tatsächlich ja so, auch wenn es nicht gut gelaufen ist, über das ganze Leben lang hinaus Dysfunktionalitäten auslösen können.
Naja, und wahrscheinlich auch kommunikative Fertigkeiten, ne? Also, weil das rauszukriegen in sehr kurzer Zeit ja oft, stelle ich mir ja auch nicht einfach vor. Es ist ja auch gar nicht so, dass dann dieses Mindset auf beiden Seiten gleich ist. Ich erlebe es in meiner Praxis ja, dass die Frau eine möglichst interventionsarme Geburt sich wünscht, möglichst physiologisch und aus eigener Kraft, und der Partner ist vielleicht ein Sicherheitsnerd und der will sozusagen alles sozusagen am Start haben, was technisch möglich ist. Da braucht es ja Ausgleiche und da braucht es Kompromissbildung und da braucht es eben auch miteinander Abstimmung. Meine Beobachtung ist da oft in der Arbeit in Kliniken oder auch in der therapeutischen Arbeit, da wäre es einfach wahnsinnig wichtig, gute Werkzeuge in der Hand zu haben, das überhaupt A zu erkennen, das wäre die Bewusstheit, aber B dann auch kommunikativ das ein bisschen zu steuern, ne? Also ganz schön hohe Anforderungen, muss man eigentlich sagen, was da eigentlich an die Fachkräfte eigentlich auch gerichtet wird, oder? Das ist ja nicht einfach.
Richtig, da sind wir wieder auch eben an dem Punkt, dass Geburt ist eben nicht nur irgendein Ereignis, sondern es ist eben, ich sage mal, neben dem Tod vielleicht das überhaupt relevanteste und wichtigste Ereignis, was Menschen erleben und durchleben. Ja, da bräuchte es eben tatsächlich eine größere Sensibilität dafür, ohne das jetzt zu überladen. Man muss natürlich trotzdem immer noch da sagen, eigentlich ist es etwas ganz Normales, Natürliches und früher sagte man, die Frauen sind guter Hoffnung, ne? Also das heißt, wir sind kurz vor Weihnachten und es wird ein Kind geboren, ja, so dieses wirklich optimistisch Positive in den Vordergrund zu stellen und nicht das möglicherweise Suchen nach Abweichungen und was alles falsch sein kann, in den Vordergrund zu stellen. Also es bräuchte auch eigentlich so ein bisschen eine Perspektive oder einen Perspektivwechsel, dass ja so ein Grundoptimismus möglicherweise auch wichtig wäre. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass es auch innerhalb des Paares manchmal da Differenzen geben kann. Und deshalb sage ich auch, es ist nicht zwingend immer die beste Entscheidung, dass der Vater bei der Geburt dabei ist. Manchmal ist vielleicht die Freundin oder die Mutter auch die geeignetere Person, weil der Vater vielleicht seine Frau auch nicht adäquat begleitet.
Ja, ein wichtiger Punkt. Also, dass wir da vielleicht keine Ideologie haben, dass da jeder Vater per se in jedem Fall da sein müsste, weil vielleicht auch tatsächlich entweder aus Grund innerer Belastung oder vielleicht auch, weil nicht gewollt, vielleicht gar nicht dabei sein möchte. Hier darf man ja heute eigentlich kaum noch aussprechen. Also, das ist ja auch so, ne? Also, das ist jetzt mal wieder eine Gegenthese zu sagen. Lass uns mal schauen, wer ist der beste Support auch für die betroffene Mutter, dass auch eine gute Freundin oder ein anderer Mensch, der sehr nähestiftend ist, vielleicht bindungsbasiert betrachtet, sogar größere Wirkungen haben könnte. Oder den Vater auch entlassen könnte, ne? Also, dass der quasi ein bisschen in eine andere Beobachterposition kommt. Ja, okay. Also,
Naja, und der kann sich ja, darf ich noch einen Satz sagen, der
ja.
kann sich ja auch, selbst wenn er bei der Geburt nicht dabei war, kann er ja trotzdem für das Kind ein wunderbarer Vater werden, der sicher an das Kind sich sicher bindet, wenn der nach der Geburt präsent ist. Ja, also das heißt, es ist ja nicht so, das ist zwar ein zentraler Erlebnispunkt, die Geburt, aber es heißt ja nicht, dass man nicht später auch noch eine gute Bindung aufbaut. Und das ist ja auch die zentrale Botschaft meines Buches, starke Bindung trotz schwierigem Start. Das heißt, es kann ja trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel Gutes geschehen und gelingen. Und ich setze immer gerne den Fokus aufs Gelingen.
Sehr schön, ja genau. Und da würde ich gerne den Ball mal aufnehmen. Wenn wir uns nochmal jetzt spezifisch mal solche Belastungsfaktoren unter der Geburt mal anschauen. Da gibt es ja auf der einen Seite jetzt oft die Störung auch durch geburtshilfliche Interventionen, die vielleicht auch so nicht geplant waren. Na, also jetzt nehmen wir mal die Mutter, die vielleicht so ein Mindset hat von, naja, ich würde wirklich möglichst natürlich und aus eigener Kraft das machen. Ich habe mich vorbereitet, ich habe alle möglichen vorbereitenden Maßnahmen getroffen und jetzt auf einmal wird dann doch auf einmal die Einleitung nötig oder es wird ein Wehentropf angelegt, dann gibt es plötzlich eine PDA auf halber Strecke und am Schluss noch eine Saugglocke, die vielleicht für die Mutter zudem noch unangenehm war. Also da sind also eine Reihe von Erschütterungen. Und was ich oft in der Praxis erlebe, ist ja dann, dass das ganz traurige Mütter sind, dass sie da wirklich was verloren haben, was sie wirklich verletzt sind. Also wirklich, so erlebe ich es auch. Das sind verletzte Frauen, die wirklich ganz doll hadern, dass das so gelaufen ist. Was muss jetzt da passieren, dass ich dieses Paket, und so erlebe ich das oft, wie so einen dicken Rucksack, wenn ich den überhaupt wieder ablegen kann. Was machen Sie da in Ihrer Praxis jetzt mit diesen Frauen? Wie neben dem Gespräch gibt es Angebot, spezifische Angebote? Was würden Sie sagen, was braucht so eine Mutter eigentlich, um wieder frei so auf der Seele und im Herzen zu werden?
Ja, wenn man das so einfach sagen könnte, dann wäre unser Beruf nicht notwendig, ja. Aber vielleicht um es ein bisschen, also ich gehe meinem Buch ja auch sehr viel auf die Aspekte der positiven Psychologie ein, weil ich das ja auch an der Hochschule lehre und da finde ich es immer wichtig, so dieser Empowerment-Ansatz, wo man einfach sagt, Dinge sind am besten zu integrieren, also auch solche Enttäuschungen und solche Verletzungen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, mit denen leben zu können, indem sie praktisch verstehbar sind, dass man sie irgendwie handhaben kann und dass man sich eben selbst wieder versöhnt, sage ich jetzt mal, mit Dingen, die geschehen sind. Und das ist natürlich ein Prozess, der dann auch in der Dyade passieren muss und im Idealfall natürlich auch in der Triade mit Mutter, Vater und Kind. Und viele dieser traumatischen Erfahrungen heilen ja auch dadurch, indem eben dann eine gelingende und befriedigende Mutter-Kind-Beziehung und eine Stillbeziehung und eine Tragebeziehung entstehen. Und dass man dann einfach das, was geschehen ist, jetzt nicht bagatellisiert, aber ich sage immer, ich beschreibe das immer im Sinne von integriert, ne? Also das heißt, jedes Leben hat Erlebnisse, die nicht optimal sind, die uns seelisch verletzen, enttäuschen, was auch immer. Und wir können das integrieren als einen Teil unseres Lebens, wenn eben andere positive Aspekte hinzukommen und wenn man die wahrnehmen kann und wenn man auf die eben auch sich fokussieren kann.
Jetzt würde ich mal als Traumatherapeut da so einwerfen, ja, die Anerkennung, das Erkennen dieser Themen ist das eine, aber was ist eigentlich, wenn eine wirkliche Schockdynamik da passiert ist? Sie sind also haben sich richtig abgekapselt innerlich, aufgrund, weil sie so überfahren waren in der Verletzung. Dann erlebe ich in meiner Praxis ganz oft, dass diese Frauen, ja, die haben die Bewusstheit, haben sie schon, aber der Körper kommt nicht hinterher. Das heißt, es gelingt ihnen danach nicht, diese Öffnung wieder zu initiieren. Weil man könnte sagen, die Tiefenwirkung der Verletzung ist so nachhaltig und so mächtig, dass Bewusstheit allein quasi nicht ausreicht. Und dann ist ja die Frage, was brauchen wir eigentlich noch, um diese Physiologie wieder freizuschalten, um wieder berührungsfähig zu werden und auch das Herz wieder sozusagen öffnungsbereit zu machen? Wie viel Raum nimmt
Ja, ich
zum
würde.
Beispiel emotionaler Ausdruck? Wie viel muss das wirklich emotional, körperlich betrauert werden? Braucht es da einen Ausdruckskanal? Das wäre so mal, wenn wir mal ein bisschen spezifischer fragen. Wie machen Sie das?
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, ich bin keine Körpertherapeutin und würde an dieser Stelle tatsächlich auch sagen, von den Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, die eben auch körpertherapeutisch arbeiten, und das kann manchmal der einzige Weg sein, auch eben über die körpertherapeutische Arbeit. Aber da bin ich, wie gesagt, keine Expertin. Da würde ich dann eher weiterverweisen und sagen, schauen Sie, ob Sie vielleicht an der Stelle nochmal was Nonverbales finden, was hilfreich ist. Und für die Kinder ist es natürlich super, alles, was körpertherapeutisch ist. Also das fängt mit dem einfachen Getragenwerden an, was jetzt nichts Therapeutisches ist, aber was eben therapeutisch wirkt, indem das Getragensein nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im psychologischen Sinne, im Sinne des Holdings und so weiter, das eben hilfreich sein kann. Naja, und jede Form von Physiotherapie, Osteopathie und was es alles gibt, Psychomotorik, Ergotherapie, die den Kindern praktisch hilft, diese Dinge körperlich auch zu integrieren. Und das ist ja gerade bei Kaiserschnittkindern zum Beispiel so, dass die wirklich ein anderes Körperempfinden haben, gerade wenn es jetzt auch ein geplanter Kaiserschnitt war, wo es überhaupt gar keine Geburts- und Wehenerfahrung gab, dass die Kinder das alles irgendwie körperlich auch nachholen müssen. Und da gibt es zum Glück viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch da sensibel fortgebildet haben, im Sinne von, dass sie eben auch in den Nachbarwissenschaften unterwegs sind, die ich gerade erwähnt habe.
Das wäre jetzt ja mehr die Frage, und Sie sind ja auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, der Bearbeitung dieser Themen für das Kind selbst. Also das fängt ja beim Säugling schon an, dass es vielleicht auch regelrecht danach schreit. Ich möchte es aber doch noch mal erfahren, so eine Geburtswehe. Mein Körper ist eigentlich noch ready. Das will noch mal gefühlt werden. Das muss quasi eine Körpererfahrung werden für mich. Beim Baby weiß ich aus eigener Erfahrung, geht das ja auch relativ easy. Man könnte sagen, die braucht man wenig, um die Kinder einzuladen, zu sagen, wir gehen noch mal durch dieses Nadelöhr. Das Kind zeigt uns dann, na, guck mal, hier bin ich gewesen, da ging es nicht weiter, da passierten diese Beschleunigungs- und Invasionserfahrungen. Aber wie ist das eigentlich bei Kindern und Jugendlichen? Gehen Sie da mit denen auch in so ein szenisches Spiel? Sie haben das vorhin am Anfang mal so kurz angedeutet, wo dann im szenischen Spiel auf einmal was sichtbar wird, da scheint uns das Kind zu zeigen, ha, guck mal, da war ich vielleicht selber, ich bin ein Sexio-Baby gewesen und ich kenne die Geburtserfahrung nicht, und zeigen die das jetzt in ihrem Spiel und gehen sie mit denen da auch hin? Also das würde mich mal interessieren, weil wie sie da in der Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen Arbeit mit prä- und perinatalen Themen arbeiten.
Ja, zunächst ist es ja auch immer erstmal eine Frage, dass ob das Kind es überhaupt weiß, ja. Das
Genau.
heißt, ich würde dann auch immer erstmal die Eltern einladen, im Bezugspersonengespräch möglicherweise mit dem Kind auch nochmal einfühlsam darüber zu sprechen, wie war denn so dein Lebensbeginn und Lebensstart, ja. Und eigentlich kann ich die Frage so zweigleisig beantworten. Auf der einen Seite inszenieren die Kinder das ja im Spiel und dadurch wird es ja auch verarbeitet. Das heißt, Psychotherapie für Kinder und Jugendliche ist ja auch etwas, in dem man das deutet, was das Kind erspielt, indem man das zurückgibt, indem man das szenische Verstehen im Sinne von, da hast du dich sehr eingeklemmt gefühlt und du hast jetzt das große Bedürfnis, nicht von mir irgendwie hergelockt zu werden, sondern du willst das selber tun, ja. Das heißt, dass man eigentlich das, was man sieht und versteht, in Sprache bringt. Und das kann hilfreich sein, das dann auch mit der Geburt in Zusammenhang zu bringen, aber muss auch nicht zwingend immer so sein, dass also gerade jüngere Kinder, die erspielen das auch für sich, ja. Also ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen, dass so ein Kind eben so eine Nabelschnur irgendwie brauchte, also ein Seil, mit dem es sich sozusagen irgendwo verbunden hat. Und das hat dann eben viele Sitzungen gebraucht, dass es dies immer wieder benutzt hat. Und irgendwann war es dann auch gut. Ja, und dann war würde man jetzt sagen, war diese Erfahrung integriert, ja. Das heißt, eigentlich ist es, ich bin ja Tiefenpsychologin, eher auch das Zurückhaltendsein und dem Kind den Raum zu geben, mit den entsprechenden Deutungen natürlich, das für sich selbst zu verarbeiten. Wir sind ja letztlich nur Helfer, dass die Selbstheilungskräfte wachsen.
Jetzt haben diese Kinder zum Beispiel von solchen Erfahrungen, wie Sie gerade berichtet haben, zum Beispiel eine Nabelschnurverschlingung im Rahmen einer komplexen Geburtserfahrung, eine Wirkung, die natürlich hoch stressreich für das Kind war. Das wissen wir ja aus der Forschung, die oftmals bis hin zu Nahtoderfahrungen, die die Kinder da auch erleben. Also sehr existenzielle Belastungen, die die Kinder da erfahren. Und oftmals im Alltag zeigt sich das ja gar nicht so. Hier ging es um Geburt, sondern die rasten einfach aus. Also die kommen in so Korridore, wo dann die Emotionen durchlaufen und die flippen aus, die scheinen plötzlich Dinge zu tun, die man nicht versteht. Also sie werden dann wütend, überbordend wütend, die weinen bitterlich. Also eine große Verzweiflung, die an ganz andere Sachen geknüpft sind, als ursprünglich die Auslösersituation war. Also in dem Fall, da gab es eine belastende Geburt. Aber zeigen tut es sich vielleicht in einem Geschwisterkonflikt oder in einer Regelkonf an einem Regelkonflikt mit den Eltern. Würden Sie sagen, wenn das, wie Sie gerade beschrieben haben, durchgespielt wird und das Kind hat das jetzt so mehrfach inszeniert, gespielt, gezeigt, dass dann in Ihrer Erfahrung dann diese Belastungsreaktionen im Bereich Emotionsregulation, Beziehungsregulation sich verändern? Sehen Sie das so direkt oder ist das manchmal der Fall und manchmal nicht? Was wäre ein spannender Punkt?
Ja, wir können natürlich im Sinne von Wirksamkeit nie immer 100% genau wissen, was war jetzt wirklich wirksam und was nicht, weil es ja eben im Unbewussten abläuft. Aber tatsächlich ist es schon so, wenn man eine Geburtssensibilität einfach hat und tatsächlich solche Phänomene in Zusammenhang damit bringt, dann ist es ja auch wieder so ein Verständnis und dann kann man ja auch so eine nachholende Erfahrung irgendwie gewähren. Ja, also wenn ich mal ihren Beispiel von dem Tunnel da irgendwie nehme oder so, ja, das war damals alles ganz fürchterlich und es ging gar nicht und kein Vor und Zurück und keine Aussicht auf Überleben und so weiter, aber jetzt bist du hier, du bist, was weiß ich, positive Ressourcen benennend, die zu dem Menschen passen. Du bist jetzt nicht mehr ausgeliefert, du kannst jetzt durch diesen Gang durchgehen, ohne in diese überflutende Affektlage zu kommen. Ja, das ist dann natürlich die Chance, eben auch da rauszufinden, sich eben nicht mehr als hilfloser Neugeborener zu empfinden, sondern als Jugendlicher, der in der Lage ist, Dinge auch zu schaffen und zu bewältigen.
Ja, und ich höre, dass Sie nicht zwingend sagen, wir müssen unbedingt zu dem Urtrauma zurückgehen, sondern manchmal zeigt es sich quasi vielleicht in einer Darstellung von Enge erleben, die jetzt vielleicht in einer Box oder in einem Spiel sich zeigt, aber es wird da nicht unbedingt dann zwingend eine geburtswiederholende Erfahrung da draus und auch so benannt, sondern die sagen, na, ich kann das auch mit dem Kind oder auch mit dem Kind und den Eltern an einer anderen Stelle bearbeiten. Mehr im Hier und Jetzt würden wir vielleicht sagen. Und das hat eine Wirkung, quasi eine Lösungswirkung, eine integrative Wirkung auf die Geburtsbelastung, die passiert ist. Ne? Also, da ist, glaube ich, da.
Genau.
Vielleicht noch mal ein Punkt, den wir jetzt noch nicht so benannt haben, ist ja, dass genau diese Erfahrung, wenn die Kinder eben in ihrer Geburt diese Autonomie und Selbstwirksamkeit nur sehr eingeschränkt erleben konnten, dann wird es ja wahrscheinlich genau dann, wenn sie eben in die Autonomie gehen, immer ganz bedeutungsvoll. Also überall da, wo Kinder Entwicklungsschritte machen in Richtung Eigenständigkeit, auf die Füße kommen, abnabeln von den Eltern und da ist ja vor allen Dingen die Adoleszenz besonders herausfordernd für die betroffenen Kinder, aber auch für die Eltern. Inwieweit dann eigentlich diese Geburtsbelastung sich noch mal wieder neu aktualisieren, wie die quasi kriegen noch mal ordentlich Feuer. Ist das in Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen, können Sie das sehen, dass da manchmal diese Geburtsbelastung noch mal wie ein zweites Leben entfachen, gerade an der Stelle, wo die eigentlich was ganz anderes vorhaben, nämlich sich so auf eigene Beine zu stellen?
Na, interessanterweise fällt mir jetzt eher, wenn Sie so fragen, ein, dass in dieser Adoleszenz, die ist ja auch breit gefasst. Also ich unterteile das immer gerne noch mal so in die frühe Adoleszenz und später, also die frühe, die eher so von diesem körperlichen Umgang geprägt ist, von diesem, ja, was man so ursprünglich Pubertät nennt, und dann aber die Spätadoleszenz, wo man dann anfangen muss, ein unabhängiges, selbstständiges Selbst zu entwickeln, was eben sich von den Eltern auch emotional ablösen kann und nicht nur gegen sie kämpft, sondern tatsächlich abgelöst wird. Und dass in dieser Phase oft das, wer bin ich, wo komme ich her, wie bin ich auf diese Welt gekommen, dass das nochmal eine Relevanz bekommt, ja. Und bin ich gewollt, wie war das eigentlich, hat auch ein bisschen sowas mit Herkunftssicherheit zu tun, so im Sinne von, wie bin ich in diese Welt gekommen, dass da tatsächlich oft auch nochmal solche Dinge, die jetzt gar nicht unbedingt mit dem realen Geburtserleben relevant sind, sondern tatsächlich auch mit dem Schwangerschaftserleben. Also, meine, physiologisch wissen wir, dass Stressmuster aus der Schwangerschaft natürlich sich auf das Neugeborene übertragen. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine dieses Emotionale, ja, also dieses Gewolltsein, das, die familiäre Situation zu der Zeit. Und deshalb habe ich in meinem Buch ja auch viele Dinge mit erwähnt, die wirklich in die Schwangerschaft hineinwirken, wie zum Beispiel eine vorherige Abort. Also das heißt, wenn die Frau vorher Fehlgeburten hatte und dann die Schwangerschaft ist. Wenn sie eine reproduktionsmedizinische Behandlung hatte, sprich eine künstliche Befruchtung gab, macht es was. Samenspende sowieso, das will ich jetzt hier nicht vertiefen, ja. Aber all diese Dinge finden dann in der Identitätsentwicklung von Jugendlichen nochmal einen neuen Raum. Und das kann ja dann eben auch verbal begleitet werden. Ich gehöre, wie gesagt, nicht zu den Leuten, die das jetzt eben wieder erleben machen oder anbieten. Da gibt es andere Kollegen, die das machen. Ich finde es einfach wichtig, es eher verstehbar zu machen und dann auch sich vielleicht da klar zu machen, dass einige Dinge, die man in der Gegenwart erlebt, auch mit dem zu tun haben, was möglicherweise in dieser Zeit war. Und wenn man da einen Zusammenhang herstellen kann, dann hilft es einigen auch, damit dann besser umzugehen, so im Sinne von, ah, hallo, meine Angst ist da, ich weiß, wo du herkommst, aber ich brauche dich jetzt nicht.
Im Sinne von auch vielleicht ein Gefühl von Unwillkommensein, Ablehnung, die ich vielleicht erlebe in gerade dieser Zeit, in dieser späteren Übergangszeit, in der Jugendzeit, vielleicht auch verbunden ist mit schon einer großen Frage von, darf ich sein, soll ich sein, bin ich überhaupt erwünscht, die vielleicht schon in der Schwangerschaft ein großes Thema war und das
Ja.
vielleicht nochmal in anderem Gewand sich wieder äußert so, ne? Und das, so verstehe ich das auch ein bisschen, dass sie quasi heutige Phänomene in der Beziehung, im Erleben, so wie anreichern mit diesem prä- und perinatalen Wissen. So, das ist ja wie so eine Art.
Man kann gegenwärtige Beziehungen da auch entlasten, im Sinne von, dass was du vielleicht damals nicht gekriegt hast, wirst du jetzt, kannst du nicht von deiner Partnerin oder deinem Partner bekommen, ja, und dann so symbiotische Beziehungsgestaltungen in der also Sexualpartnern meine ich jetzt, ne? Also dass man ja eben nicht adressieren kann an jemand anders, sondern dass das das eigene ist, und das zu verstehen hilft ja auch sich emotional abzulösen, und das ist ja die Aufgabe der Adoleszenz, sich auch emotional abzulösen. Manche sind aber ihr Leben lang auf der Suche und wissen nie warum das eigentlich so ist, ja.
Ja, es gibt ja noch als letzten Punkt die Möglichkeit, dass man solche schwierigen Startbedingungen und vielleicht auch eröffnenden Erfahrungen, die wir rund um die Geburt gemacht haben, auch in einer ganz positiven Weise als Initialzündung für, wir nennen es ja, posttraumatisches Wachstum auch nutzen. Das heißt, wir gehen da gestärkt draus hervor. Sagen Sie noch mal ein paar Sätze dazu. Es ist ja nicht immer alles nur im Brunnen gefallen, wenn das passiert ist, das, was viele Eltern ja umtreibt, sondern es kann auch der Start sein für eine ganz intensive Selbstauseinandersetzung, für ein ganz enges Band, was sie in der Folge haben. Also geben Sie uns doch zum Abschluss nochmal so einen guten Blick in die kommende Zeit. Ja.
Ja, wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, dass tatsächlich, das betrifft natürlich nicht nur Geburtserfahrungen, sondern es gibt allgemein für traumatische Erfahrungen, dass doch fast die Hälfte, also 40% der Menschen daran wachsen und sagen wir mal, eine Erfahrung haben, die zwar fürchterlich war, aber die dazu geführt hat, dass sie sich eben psychisch entwickelt haben, dass sie sinnhafter in ihrem Leben, Sinnhaftigkeit in ihrem Leben finden, dass sie gestärkte soziale Beziehungen haben. Das heißt, es gibt, wenn man wirklich am Boden liegt, eben auch die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, die man sonst nicht machen würde, die sich aber letzten Endes dann wieder darauf auswirken, dass wir auch in Zukunft belastbarer sind und unser Leben stärker auch bestimmen können und in die eigenen Hände nehmen können und nicht ein Leben lang ohnmächtig ausgeliefert sind dem, was passiert ist. Und das ist ja auch tatsächlich eine der Botschaften, die ich so mit meinem Buch gerne transportieren möchte. Belastende Erfahrungen rund um die Geburt sind schlimm und können Frühtraumatisierungen bei den Kindern oder psychische Störungen bei den Eltern auslösen. Aber es ist möglich, da heilsame Strategien herauszufinden. Und dafür gibt es unterschiedliche Wege und die versuche ich dann eben auch aufzuzeigen.
Ja, ganz genau. Und das kann ich auch nur hier nochmal unterstreichen. Ja, dieses Buch gibt einen sehr, sehr schönen Überblick über die verschiedensten Dimensionen dieses Themas, was wir jetzt hier behandelt haben. Auch von praktischen therapeutischen Möglichkeiten der Bearbeitung. Also jeder, der da an den Geräten sitzt und denkt jetzt, ah, da will ich aber ein bisschen mehr darüber erfahren. Ines Brocada hat da ein schönes Buch verfasst und das kann man im Kösel Verlag auch und auch in allen Buchhandlungen kaufen. Starke Bindung trotz schwierigen Start heißt es. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für das Gespräch. Das war interessant und wir haben da so mal den ganzen Blick auf Ihre Arbeit nochmal schildern können und ich bin Ihnen da gerne gefolgt, was Sie da an für Gedanken zu haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Sie machen da wichtige Arbeit im Feld, machen viel Aufklärungsarbeit. Ich glaube, das brauchen wir. Und freue mich, dass es Sie gibt und dass Sie da so engagiert unterwegs sind. Wir treffen uns ja demnächst auch auf anderen Veranstaltungen vielleicht. Das wäre super. In diesem Sinne sage ich erstmal danke für das Gespräch und erstmal alles Gute.
Ja, ich bedanke mich auch und vielleicht noch einen letzten Satz von mir auch. Deshalb bin ich auch so gerne in der Ausbildung von Psychotherapeutinnen und Therapeuten und Psychologinnen und Psychologen unterwegs, um eben genau dieses Wissen auch zu distributieren und breiter zu verteilen, damit nicht nur wir beide und einige wenige Fachkräfte sich damit beschäftigen, sondern dass es Normalität wird, eine Geburtssensibilität einfach zu haben.
Genau, und das ist ja auch eigentlich eine Arbeit für die Zukunft, ne? Und ich glaube, es ist wirklich kann ich immer wieder nur betonen, dass es ja auch eine Art Friedensarbeit ist, so früh am Anfang des Lebens dort andere Voraussetzungen zu schaffen und vielleicht psychische Grundlagen zu schaffen, die Demokratie und Lebensfähigkeit und Resilienz sozusagen stärken in allen Bereichen. Ich glaube, dafür stehen Sie ein. Das schätze ich sehr. Und in diesem Sinne sage ich mal toi 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 und bis bald. Ja?
Bis bald, vielen Dank.